Diesen Podcast hier gibt es nun im 7. Jahr und da darf man dann schon mal von Tradition sprechen, denn im Sommer sprechen wir mit Jan Heine aus Seattle und der verlegt nicht nur die Zeitschrift Bicycle Quarterly und entwickelt unter der Marke René Ers Fahrradkomponenten, er veröffentlicht auch Bücher und hat sich völlig dem Breitreifenrennrad verschrieben, jedenfalls scheint es uns so.
Gerade ist sein jüngstes Buch auf Deutsch erschienen und das unterfüttert unseren Eindruck, denn es heißt Ein Rad für alles, die All-Road-Bike-Revolution. Darüber müssen wir natürlich sprechen und über ein paar andere Themen auch. Wir freuen uns, Jan auch in diesem Sommer am Mikrofon zu haben und sagen Hallo nach Seattle. Hallo Jan.
Hallo Gerolf.
Dein Buch heißt auf Deutsch die All-Road-Bike-Revolution. Jan, bist du ein Revolutionär?
Nee, das Fahrrad ist revolutionär, nicht wir. Aber es ist schon eine Revolution, weil sich unser Verständnis des Fahrrads ja doch in den letzten 15 Jahren unheimlich gewandelt hat, nicht?
Hat es das?
Ja, also ich meine, als ich Rennen fuhr noch, damals fuhren wir alle auf 21,5 mm breiten Reifen. Ich weiß nicht, wo die 0,5 mm herkamen, aber das war so. Und die wurden auf, ich weiß nicht was, 9 Bar aufgepumpt. Und wenn einer mal einen Platten hatte, dann war das eine richtige Explosion. Das ging also peng und dann lief der sofort am Straßenrand, eierte auf der Felge rum. Und wir dachten, das wäre schneller, ne? Ich meine, ich wäre gern mit breiteren Reifen gefahren, ich wäre gern komfortabler gefahren. In der Kurve hüpften die Fahrräder, bergunter musste man ein bisschen vorsichtig fahren, weil wenn die Straße ein bisschen rauer war, dann verzahnte sich der Reifen nicht richtig mit der Straße, sondern der hüpfte so über die Unebenheiten. Aber das war eben damals Stand der Technik und war eigentlich lange Stand der Technik gewesen, ich meine. Und dann plötzlich haben wir festgestellt, dass das gar nicht schneller war, sondern dass man mit 25 mm breiten Reifen und vielleicht 5 Bar schneller fährt als mit den ganz knallhart aufgepumpten und dass der normale Radfahrer sogar mit 35 oder 45 mm Reifen genauso schnell unterwegs ist. Und das hat natürlich ganz neue Möglichkeiten geöffnet, nicht nur beim Fahrrad, sondern auch, wo wir eben fahren.
Wir haben ja hier auch dein Buch vorliegen und wenn ich hier mal so durchblätter, hört man das? Ja, hört man vielleicht so ein bisschen. Dann geht es ziemlich gleich am Anfang um die magische Gleichung in der Wissenschaft hinter dem All-Road-Bike. Was hat es denn damit auf sich?
Ja, die magische Gleichung ist eigentlich ganz einfach. Beim Fahrrad gibt es ja zwei Komponenten, die man beeinflussen kann. Einerseits die Kraft des Fahrers, sowohl durch Training, was natürlich die Hauptsache ist, aber eben auch dadurch, wie man die Kraft am besten umsetzen kann. Und das andere ist die Sache, auf die die meiste Fahrertechnik sich konzentriert, wie man die Widerstände verringert. Geringeren Luftwiderstand, geringeren Rollwiderstand, Lager mit geringerem Widerstand und so weiter. Und das ist natürlich auch wichtig. Aber man darf die andere Seite eben nicht vergessen, dass es eben auch darum gehen muss, wie man die Leistung des Fahrers optimal umsetzen kann.
Nun hast du ja ein paar Punkte vorhin angesprochen, die haben wir ja auch schon in vorigen Sommergesprächen mit dir besprochen. Also wir wissen natürlich schon alle oder die Leute, die diesen Podcast schon eine Weile hören, dass du eben, wie wir dich auch vorgestellt haben, ein revolutionäres Breitreifenrennrades bist, wenn ich das mal so nennen darf. Mhm. Worüber wir noch gar nicht so viel gesprochen haben, ist ein anderer Abschnitt im Buch und zwar Geometrien mit mittlerem Nachlauf. Was soll denn das sein?
Ja, diese Breitreifenrevolution hat sich natürlich auf das ganze Fahrrad ausgewirkt. Es geht ja, wie soll man sagen, das Fahrrad ist ja irgendwie eine Gesamtheit und du kannst jetzt nicht einfach breite Reifen auf ein Rennrad tun, vielleicht ein bisschen die Gabel und den Hinterbau breiter machen, damit die da reinpassen, weil natürlich der breitere Reifen alles mögliche andere beeinflusst. Es geht ja darum, der ist ein bisschen schwerer, weil er natürlich mehr Gummi hat. Zwar nicht viel, aber das liegt ja alles außen am Laufrad. Und außerdem ist die Auflagefläche des Reifens auf der Straße wesentlich größer. Der Druck ist geringer, das heißt, der Reifen verzahnt sich mehr mit der Straße. All diese Faktoren beeinflussen, wie sich das Fahrrad fährt, wie es sich lenkt vor allem. Das Gewicht des Reifens ist bei der Beschleunigung gar nicht so wichtig. Aber wo es eben wichtig ist, wenn du dich in die Kurve legst, wie viel Kreiselmoment der Reifen hat. Vielleicht haben die Hörer irgendwann schon mal in irgendeinem Museum diesen Versuch gemacht, wo man so ein Fahrrad in der Hand hält und wenn es sich dreht, dann ist es ganz schwer, das seitlich zu verdrehen, weil eben dieses Trägheitsmoment so groß ist. Und wenn das eben zu groß wird, dann legt sich das Fahrrad nicht mehr gut in die Kurve. Ist es zu klein, fährt das Fahrrad zu wackelig. Und all diese Faktoren muss man eben bei der Geometrie, der Lenkgeometrie des Fahrrads berücksichtigen. Und da ist es eben wichtig, dass das Allroad-Bike mit den breiten Reifen weniger Nachlauf kriegt, damit es nicht zu viel Stabilität hat. Sonst fährt es sich ja nicht wie ein Rennrad.
Ja, das, was du eben beschrieben hast mit diesen hohen Kräften, das sind auch Kreiselkräfte, glaube ich, beteiligt, ne? Das kann man ja auch sehr gut ausprobieren, wenn man zum Beispiel mal so ein Rad in die Hand nimmt, einfach beim Flicken und das mal so dreht und dann versucht, also das antreibt quasi und dann versucht, das auszulenken. Jetzt würde ich trotzdem gern noch klären, was dieser Nachlauf genau ist. Also du sagst, es ist gut, einen mittleren Nachlauf zu haben. Wie ermittle ich diesen Nachlauf?
Selber ermitteln ist nicht so einfach, weil der Nachlauf ist der Punkt, also holen wir mal ein bisschen weiter aus. Wenn du die Lenkachse anguckst vom Fahrrad, dann stößt die auf den Boden an einem gewissen Punkt und wo der Reifen auf dem Boden aufliegt, das ist hinter diesem Punkt. Und das ist einer der Faktoren, die das Fahrrad stabilisieren, weil im Prinzip eben, wenn das Fahrrad seitlich auslenkt, und dann ist das so wie beim Einkaufswagen im Supermarkt, wo das Röllchen ja auch hinter dem Drehpunkt liegt, damit der Einkaufswagen eben geradeaus fahren kann. Wenn jetzt das Röllchen genau auf dem Drehpunkt gelagert wäre, dann würde der Einkaufswagen immer in irgendwelche wahllosen Richtungen lenken. Und wie groß dieser Faktor ist, ist natürlich wichtig, damit du eben lenken kannst. Wie beim Einkaufswagen auch, würdest du den Faktor zu groß machen, also das Röllchen zu weit nach hinten verlegen, dann könnte dein Einkaufswagen geradeaus fahren, aber eben um die Kurve wäre schwierig, dann müsstest du da unheimlich hinten an dem Griff, an den du den Wagen schiebst, zerren, um eben dieses Röllchen zur Seite zu bewegen.
Und um es nochmal auf den Punkt zu bringen, es handelt sich also um den Abstand zwischen dem Lot der Nabenposition oder zwischen dem Aufstandspunkt des Rades und der gedachten Verlängerung des Steuerrohrs, richtig?
Genau. Und das zu messen ist natürlich schwierig, weil diese Verlängerung des Steuerrohres, die kriegst du schwer gemessen, weil wenn du da ein halbes Grad daneben liegst, wenn du so ein langes Lineal oder einen Besenstiel da ansetzt, dann hast du natürlich schon eine ganz große Abweichung, weil der Nachlauf beim Fahrrad ja auch in der Regel zwischen, ich würde sagen, 30 mm für einen sehr niedrigen Nachlauf bei einem klassischen Randonneur-Fahrrad mit Lenkertasche und so weiter. Vielleicht 50 bis 55 mm beim Rennrad. Und bei manchen Mountainbikes und so bist du dann schon in 60 bis vielleicht 75 mm. Aber das ist ja kein riesiger Unterschied. Das ist ein 4 cm Unterschied. Und wenn du dir anguckst, das Steuerrohr, das ist ja fast einen Meter über dem Boden. Das selber zu messen ist nicht so einfach.
Ich habe mir auf jeden Fall notiert, dass wir auch vielleicht mal hier eine Folge machen müssen, warum die Wagen im Supermarkt denn sich so schwer lenken lassen. Denn ich finde, die sind irgendwie überhaupt nicht leichtgängig und gut, um die Kurve zu fahren. Aber das müssen wir vielleicht mal in einer anderen Episode hier klären im Antritt. In der deutschen Version heißt dein Buch Ein Rad für alles, die All-Road-Bike-Revolution. Und da sind wir auch schon vielleicht so ein bisschen mittendrin im Begriffschaos. Meinst du damit, dass von vielen inzwischen sogenannte All-Road-Bike, also ein Rennrad mit etwas über 30 mm Reifenfreiheit, oder willst du einfach Gerolf den Gefallen tun und den Begriff Gravel umschiffen?
Wir haben diesen Bereich, den Begriff Allroad, 2006 zum ersten Mal verwendet, weil wir einen Begriff brauchten für das Fahrrad, von dem wir träumten. Und das Fahrrad, von dem wir träumten, war eben ein Rennrad mit breiten Reifen. Weil erstmal gab es den Begriff Gravel damals noch gar nicht, aber zweitens ist Gravel auch zu limitierend, weil die Leute denken dann immer nur auf Schotterstraßen, die denken, ach ja, das ist staubig und so. Und aber das Allroad-Bike ist ja nicht nur für Schotterstraßen gedacht oder vielleicht auch gar nicht hauptsächlich für Schotterstraßen, sondern eben für alle Straßen. Und im Prinzip ist es das Straßenrad oder Roadbike, wie man auf Englisch sagt, eben nur, dass die Straße neu definiert wird.
Also könnte man auch hier einen Strich drunter machen und sagen, das, was du hier in dem Buch als Allroad-Bike bezeichnest, das nennen andere Leute Gravel-Bike, ne?
Sicher. Also heute, und die Fahrradindustrie will natürlich auch immer noch ein zusätzliches Fahrrad verkaufen. Und deshalb ist unser Buchtitel auch etwas provozierend, weil die sagen natürlich, du brauchst ein Rennrad, du brauchst ein Zeitfahrrad, du brauchst ein Crossrad, du brauchst jetzt auch noch ein Gravelrad. Und am besten sogar zwei Gravelräder. Eins ein Aero-Gravelrad und eins ein, ich weiß nicht was, superleichtes Kletter-Gravelrad oder so. Und was wir eben sagen, ist, im Prinzip brauchst du nur ein Fahrrad für 90% der Einsatzzwecke. Jetzt will ich natürlich nicht hier missverstanden werden. Sicher hat das Mountainbike im technischen Gelände nach wie vor seinen Einsatzbereich. Genau wie in der Tour de France natürlich, die nach wie vor auf einer Rennmaschine fahren. Aber für, ich würde sagen, 90-95% der Fahrten, die wir so als sportliche Radfahrer unternehmen, ist eigentlich das Allroad-Bike das einzige Rad, was wir brauchen.
Wie lange hast du denn gebraucht fürs Schreiben dieses revolutionären Manifests?
Naja, das Problem ist, wenn man das nebenbei machen muss, ne? Weil eine Firma mit Fahrrad Teilen zu leiten und neue Produkte zu entwickeln und so weiter, dauert natürlich. Und die andere Sache war natürlich auch, dass sich unser Verständnis immer noch geändert hatte. Ich meine, das mit den breiten Reifen und dem Komfort und dem Luftdruck haben wir vor 15 Jahren zum ersten Mal entdeckt. Aber da hat sich natürlich noch vieles draus ergeben. Das war nicht so, dass wir dann plötzlich sagten, ach, so ist es. Sondern kam eben eins zum anderen. Wie breit kann man die Reifen überhaupt machen? Ich meine, da gab es gar keine, wie soll man sagen, gar keine Erfahrung. Ich kannte niemanden, der jemals Reifen breiter als 38 mm gefahren war. Hochleistungsreifen jetzt. Sicher gab es Tourenreifen und Mountainbike-Reifen, aber jetzt einen richtigen Rennradreifen mit 38 mm, da gab es irgendwelche alten französischen Randonneure, die sagten, ja, damals in den 40er Jahren, du hättest mal sehen müssen, was wir da für Reifen hatten. Die waren unheimlich schnell, obwohl die unheimlich langsam aussahen. Aber jetzt, als wir dann plötzlich mit 50 und 54 und 55 mm breiten Reifen kamen, wussten wir gar nicht, geht das überhaupt? Oder fängt das Fahrrad an zu springen? Wenn du mal auf der Landstraße so einen Traktor fahren siehst, dann siehst du ja, der wippt unheimlich hoch und runter, weil die Reifen so breit sind und so einen niedrigen Luftdruck haben. Und das will man natürlich beim Fahrrad nicht. Und das hat natürlich eine Zeit lang gedauert, bis wir das alles zu dem Punkt gebracht haben, wo wir gedacht haben, jetzt können wir ein Buch schreiben.
Du hast es schon beschrieben, es hat ein bisschen gedauert, das alles so zusammenzutragen. Gibt es irgendwie so eine Erkenntnis, wo du sagst, das habe ich wirklich beim Schreiben des Buches eigentlich erst so richtig realisiert oder vielleicht sogar richtig verstanden?
Ich denke schon. Also was wirklich die große Realisation war, ist, dass Komfort und Leistung nicht mehr sich einander fast feindlich gegenüberstehen. Früher war es ja so, die harten Jungs, die fuhren auf dem Rennrad über die Landstraße und jeder andere sagte, ja, das ist ja unkomfortabel und die quälen sich und so weiter und so fort. Aber das eben dieses Quälen, dass wenn die Straße rau wurde und das ganze Fahrrad anfing zu vibrieren und das auch unangenehm war, dass das nicht die Leistung erhöhte, sondern die Leistung verringerte, weil eben, was du als Quälen empfindest, am Ende Vibrationen sind, die im Körper abgebaut werden, im Körper also in Reibung umgesetzt werden. Und Reibung ist natürlich Energieverlust, das wissen wir alle. Aber bis man das erkannt hatte, dass eben, wenn das Fahrrad vibriert, wenn das Fahrrad unkomfortabel ist, dass das Fahrrad auch langsamer werden lässt, das war eigentlich eine Erkenntnis, die man erst sozusagen bekam, als man ein bisschen Abstand nahm und so das Gesamtbild aus der Ferne betrachtete. Und damit ist natürlich auch dann das Fahrrad revolutioniert worden, weil wenn man nicht mehr wählen muss zwischen Leistung und Komfort, sondern wenn beides wirklich das Gleiche sind, dann kannst du ganz anders Fahrrad fahren.
Nun sind Christian und ich hier als inzwischen 7-jährige Podcaster, Christian wahrscheinlich noch viel länger als ich in anderen Bereichen, aber als 7-jährige Fahrradpodcaster völlig begeistert von den Möglichkeiten digitaler Medien und wir haben hier wahnsinnig viel Platz und können ganz viel Webspace voll sprechen. Du hast dich dafür entschieden für ein sehr klassisches Medium, nämlich bedrucktes Papier. Warum hast du diese Entscheidung getroffen? Warum ein Buch?
Das ist eine gute Frage. Die Antwort ist eigentlich ganz einfach. Ich wollte was Bleibendes schaffen. Ich dachte, der Grund, das Buch zu schreiben, war eigentlich auch, wir hatten ja die meisten Ergebnisse schon in Bicycle Quarterly veröffentlicht, unserer Zeitschrift. Aber dann war es eben so, wenn du wirklich wissen wolltest, was los war, dann musstest du, ich weiß nicht was, 30, 40 Zeitschriften kaufen, dann musstest du die Artikel raussuchen, dann musst du das irgendwie auch synthetisieren, weil natürlich der eine Artikel 5 Jahre vom anderen geschrieben war und so. Und ich habe mir gedacht, diese Erkenntnis, die wir haben, ist eigentlich ja gar nicht so neu. Die, schon in den 20er Jahren gab es ja diesen berühmten französischen Fahrradphilosophen Velociot, der gesagt hat, die breiten Reifen sind schneller. Also das kann man auf der Straße erfahren und so weiter. Und das hat dann auch in seinem Kreis, also eine Revolution damals hervorgebracht. Aber nach seinem Tod und so hat sich das dann verlaufen und wir haben das alle wieder vergessen. Und wie ich ja schon anfangs gesagt habe, bin ich dann in Ende der 90er Jahre wieder mit 21,5 mm breiten Reifen und Achtertürrennen gefahren. Und ich habe mir gedacht, wir müssen irgendwie dafür sorgen, dass das nicht wieder vorkommt, sondern dass wirklich was geschaffen wird, wo die Leute auch in 10, 20, 30, 50 Jahren noch drauf zurückgreifen können. Und da ist natürlich eine Webseite, weißt du ja auch, die Webseite ist unheimlich toll, aber die hat ja eigentlich die Aufgabe, wie soll man sagen, hier und heute da zu sein und selbst wenn sie irgendwo archiviert wird, so ist es ja doch nicht was, wo dauerhaft drauf zurückgegriffen wird.
Du hoffst also, dass dein Buch logischerweise in irgendwelchen Schränken landet und da dann vielleicht auch immer mal wieder rausgeholt wird. Kannst du sagen, wie groß die Auflage ist?
Das ist natürlich streng geheim, aber die ist groß genug, dass also selbst in 100 Jahren noch paar Bücher vorhanden sein werden, zumindest in Bibliotheken und so weiter und so fort. Aber es gibt auch noch einen anderen Grund, warum ich das Buch eigentlich haben wollte. Und das ist es einfach, dass irgendwo es auch Spaß macht. Für mich, wenn man die digitale Welt etwas ausschaltet, im Beruf bin ich digital fast nur Zoom-Meetings und so weiter und so fort. Und irgendwann sich hinzusetzen mit einem Buch ohne Bildschirm und nur das Papier in der Hand zu halten, ist auch irgendwo ein Genuss, den, ja, ich denke, der auch in der Zukunft aktuell sein wird. Wobei ich nicht jetzt die Tageszeitung so lesen will, weil das ist einfach zu viel Müll am Ende oder Recycling. Aber wenn es wirklich was Bleibendes ist, da finde ich, ist es, das bringt man auf dem Bildschirm nicht so gut.
Und an der Stelle hat auch der Profi-Podcaster Christian Bollert genickt. Ich glaube, der liest auch noch Bücher. Oder ich bin mir sehr sicher, dass er das natürlich noch tut. Und Jan, jetzt sprechen wir mit dir natürlich in jedem Sommer auch, weil wir da wieder ein kleines Tortenstück, einen Aspekt des Breitreifen-Rennrads besprechen können. Aber auch immer wieder, weil du ja für uns auch so ein bisschen was darstellen kannst, was in den USA so passiert in der Fahrradszene. Und da wollen wir jetzt drauf zu sprechen kommen, denn hier in Deutschland haben wir gerade einen ziemlichen Fahrradboom, den der Markt aber durch die weltweiten Corona-Einschränkungen kaum bedienen kann. Und dementsprechend sind die Lager leer, die Wartezeiten riesig und es entstehen daraus eine Menge anderer Probleme. Sieht es bei euch auch so aus?
Oh ja, das ist ein weltweites Problem. Wir vermuten sogar, dass es bei uns noch schlimmer ist, weil alle Fahrradfirmen Europa bevorzugt beliefern. Aber ich sage den Kollegen immer, das glaube ich gar nicht. Ich glaube, in Europa sieht es gar nicht besser aus.
Wo kommt die These her, dass die Firmen in Europa bevorzugt beliefert werden? Weißt du das? Was ist die Idee dahinter?
Ich glaube, die These kommt einfach daher, dass wir uns nicht erklären können, warum so viele Sachen einfach gar nicht erhältlich sind. Warum? Weil ich meine, die Firmen produzieren ja weiter, zumindest heute. Am Anfang bei Corona haben sie vielleicht die Produktion kurzfristig eingestellt wegen irgendwelcher Lockdowns und so. Aber zum Beispiel Taiwan ist ja bisher dem Virus fast völlig entgangen und da hat sich ja eigentlich nicht viel getan. Und trotzdem sind die in Taiwan hergestellten Fahrradprodukte, Taiwan ist ja eins der Hauptfahrradproduktionsländer, gibt es kaum. Und da fragt man sich natürlich, wo bleiben die alle? Wo gehen die alle hin, die Sachen, die hergestellt werden? Und die Firmen machen Überstunden und Extraschichten und irgendwo ist das Zeug nicht erhältlich. Aber es scheint also so zu sein, dass das meiste eben in den OEM-Bereich, also für die Kompletträder verwendet wird und dass da eben der Bedarf so stark gestiegen ist, dass für den, wie soll man sagen, den Nachrüst, den Markt, also im Prinzip die Teile, die du beim Fahrradhändler im Regal liegen siehst und nicht die Teile, die am Fahrrad, was halt komplett montiert ist, da mangelt es natürlich sehr, ne?
Da beschreibst du schon eine These, die man ja auch jetzt häufiger hört, dass die kleinen Hersteller besonders darunter zu leiden haben. Ist das bei euch auch so, dass ihr so das Gefühl habt, dass ihr da jetzt aktuell besonders betroffen seid?
Je nachdem, das hängt immer davon ab, was du für Beziehungen zu deinen Zulieferern hast. Wir sind ja auch eine kleine Firma, aber wir haben eigentlich wenig Probleme in dem Zusammenhang, weil wir eben langfristige Beziehungen mit unseren Zulieferern haben. und wir uns natürlich auch persönlich kennen. Und damit ist es natürlich auch so, ich rufe dann da an und sage, hör mal, was ist denn los? Und die sagen, ja, also diesmal können wir nicht dies oder jenes. Und dann besprechen wir zusammen, was wir machen können. Wenn du natürlich nur über einen Agenten deine Aufträge immer an den billigsten Anbieter vergibst, dann hast du keinen, bei dem du anrufen kannst. Dann sagen alle, ja, also der Auftrag ist ein bisschen klein und das machen wir jetzt erstmal nicht, weißt du, so ungefähr. Und ich glaube, das ist das große Problem, das eben viele haben, dass sie keine persönlichen. Und das ist nicht nur die kleinen Firmen, also es gibt auch große Firmen, die große Probleme haben, weil sie eben keine persönlichen Beziehungen zu ihren Zulieferern haben und eben ja dann rausfliegen, ne? Wenn die Produktionskapazität nicht genug ist und eben viele dieser Zulieferer ja auch ihre eigenen Hausmarken haben und die werden dann zuerst beliefert.
Aber sowas wie wahnsinnig gestiegene Frachtraten und sowas, das müsste euch ja auch betreffen, oder?
Oh, das ist ein anderes Problem, da wollte ich gerade auch noch drauf ansprechen. Ich kann, also wenn ich hier unsere Ausfahrten mache hier in Seattle, dann fahren wir an der Küste ein bisschen lang und da siehst du also 5, 6, 7 Containerschiffe, die also vor Anker liegen, die also darauf warten, dass sie in den Hafen kommen. Und die liegen manchmal eben 2, 3 Wochen da, weil im Prinzip die gesamte Supply Chain, also die gesamte Kette ist zusammengebrochen. Im Hafen sind die Kräne nicht voll beschäftigt, weil sie zu viele Container auf dem Dock stehen haben und die kriegen sie nicht weg, weil sie nicht genug Eisenbahnwagen haben. Und so ist das ist wie beim Verkehrsstau, wo man eigentlich sagt, ja, eigentlich müssten die Autos ja fahren können, weil fahren sie halt ein bisschen langsamer und ein bisschen dichter aufeinander, aber irgendwo stockt es dann und dann stehen alle still und nichts geht mehr. Und so ähnlich ist das hier eben auch. Und die Frachtraten gehen natürlich nach oben, weil wenn das Schiff 2 Wochen über den Pazifik fährt und dann 2 Wochen hier im Hafen liegt, das ist 4-mal so viel oder doppelt so viel. Und das muss natürlich jemand bezahlen. Dann haben sie natürlich auch nicht genug Container, weil die Container ja auf dem Schiff da festsitzen und statt, dass sie jetzt entladen werden und wieder in Einsatz kommen, liegen sie hier auf Rede und so ist eben alles drunter und drüber. Also eine Firma hier bei uns, für so eine E-Bike-Firma, die haben ihr eigenes Schiff angeheuert, ihre eigenen Container gekauft und haben in einem kleineren Schiff, in einem kleineren Hafen, also praktisch ihre Ware ausgeliefert und dann sagten, sie haben 45 Tage gespart.
Das klingt schon nach einer ganzen Menge. Und nun sind diese gestiegenen Frachtraten und dieser quasi Containerstau, wie du ihn beschreibst, ist ja so der eine Teil der Geschichten, die man gerade immer wieder hört und liest. Der andere Teil ist, dass wenn es dann mal was gibt, dass die Sachen wahnsinnig schnell ausverkauft sind, dass man teilweise neue Räder schon für nächstes Jahr reservieren muss oder anzahlen sollte. Hast du ein Beispiel von euch? Wie kann ich mir das vorstellen? Kommen da so und so viel 1000 Reifen und die sind nach 3 Wochen weg? Oder kannst du uns das beschreiben?
Ja, bei uns ist das nicht so ein Problem, weil wie gesagt, wir haben gleich am Anfang ein anderes Problem in der Fahrradbranche, war eben auch, als Corona kam, hat jeder gedacht, es gibt eine Riesenrezession und alle haben ihre Aufträge storniert. Wir haben das nicht gemacht, weil wir auch natürlich unsere Zulieferer nicht in die Pfanne hauen wollten, weil ich habe mir gedacht, ja, wenn jetzt alle die Aufträge stornieren und die Zulieferer ja gehen pleite oder so, das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Und da haben wir uns eben wieder mit den Zulieferern zusammengetan und haben per Zoom-Konferenz und so gesagt, gut, erstmal stornieren wir keine Aufträge, sondern wir nehmen die Sachen ab und müssen eben sehen, wie wir sie verkaufen und wie teilen wir im Prinzip das Leid. Und das war natürlich am Ende eine super Sache für uns, weil das Leid dann gar nicht kam, weil alle Leute plötzlich Fahrräder kauften, weil sie halt nicht in Urlaub fahren konnten und stattdessen sich ein Fahrrad kaufen, damit sie wenigstens ein bisschen raus können. Und da hatten wir eben große Aufträge, die noch in der Produktion waren, wo jeder andere storniert hatte. Und ich denke, ein großes Problem bei der Fahrradindustrie ist eben auch, dass jeder nur, wie soll man sagen, nur für sich sorgen will und dass die Zulieferer eben ein bisschen, wie soll man sagen, als auf Englisch sagt man disposable, also als nicht wegwerf, aber im Prinzip, dass man eben nicht sich als Partner sieht so sehr, sondern wirklich nur sieht, ja, wer ist der Billigste, wer kann das machen und so weiter. Und das rächt sich jetzt ein bisschen, ne?
Würdest du sagen, dass es insgesamt einen großen Nachfrageboom auch bei euch gegeben hat und ihr ja mit dem Problem aber offensichtlich ganz gut klarkommt, also dass es sehr, sehr positiv eigentlich für euch gelaufen ist im Nachhinein?
Ja, auf jeden Fall gibt es einen großen Nachfrageboom und bei uns war natürlich das Problem, wenn kein anderer Reifen und Lenker und sowas hat, dann kommen natürlich die Fahrradhändler alle zu uns und das können wir natürlich auch nicht beliefern. Also wir mussten schon im Frühjahr jetzt die Reifen rationieren, weil wir nicht genug hatten und eben sagen, hört mal, ihr kriegt so viele und so. Und das war natürlich auch ein Haufen Arbeit, wer das verwaltet und so. Und der deutsche Importeur hat eben auch darunter gelitten, der kriegt jetzt eine Sendung. Aber der war also eine lange Zeit relativ ausverkauft, weil wir einfach nicht genug Ware hatten für alle. Und das ist natürlich, wie soll man sagen, man hat einen Fahrradboom und für die Fahrradhändler und für eigentlich alle ist es natürlich ein bisschen bitter, dass man trotzdem eigentlich weniger verdient als vorher, weil man eben nichts liefern kann, ne?
Hätte einem vor 2 Jahren mal jemand sagen müssen, dass wir hier in so einer Sendung, in so einem Podcast und auch überhaupt in der Branche über Rationierung sprechen. Eigentlich ein Wort, was man aus ganz anderen Zeiten kennt. Ein anderes Wort, was relativ neu ist in der Fahrradbranche, was eher so ein Stück aus der Zukunft kommt und jetzt in die Gegenwart sich so, naja, bewegt hat oder wir drauf zu, ist das Wort Hookless. Einer unserer Hörer, der möchte wissen, was du von Hookless-Felgen hältst. Und vielleicht sollten wir vorher erstmal klären, was Hookless überhaupt ist.
Ja, also der Hook ist der Vorsprung, der den Reifen auf der Felge hält. Also wenn du dir so eine Felge im Querschnitt anguckst, ganz früher die ersten Drahtreifenfelgen, die waren einfach, wie soll man sagen, da ging die Seitenwand gerade nach oben und hörte dann auf, ne? Und dann hat man, ich weiß nicht wann, 50er, 40er, 30er Jahre den Hook eingeführt. Ich glaube, es war 40er Jahre, wo also die Felge so ein bisschen nach innen noch geht und sich damit mit dem Reifen verzahnt. Der Reifen hat ja den Draht oder den, heute ist es ja häufig meistens aus Carbon oder so, der den Reifen also auf der Felge hält. Und darüber ist dann so eine Einbuchtung bei den Reifen und da geht der Hook eben rein. Und das ist auch sehr gut, weil das natürlich diese Verzahnung dafür sorgt, dass der Reifen nicht einfach von der Felge abplatzen kann. Das Problem bloß ist, und das ist auch der Grund, warum es den Hook früher nicht gegeben hat, bei Holzfelgen so einen Hook zu machen ist schwierig, weil eben das Material sich dafür nicht eignet. So ein kleiner Hook, der bricht dann einfach weg. Aus Holz. Also Alu oder Stahl lässt sich der Hook natürlich super gut machen, weil die Felge wird ja als so eine Extrusion, also im Prinzip als so ein Profil hergestellt, die dann gerollt wird. Und da ist der Hook mit oder ohne Hook zu machen gar kein Unterschied. Aber bei Carbonfelgen sind wir wieder beim gleichen Problem wie beim Holz, weil ja Carbon und Holz eigentlich im Prinzip ähnliche Materialien sind. Da lässt sich der Hook nur sehr, sehr schwer herstellen. Die Formen werden unheimlich kompliziert und da hat man den Hook dann weggelassen. Und jetzt zur Frage, was ich davon halte, das hängt davon ab. Also bei einer Carbonfelge ist es sinnvoll, keinen Hook zu machen. Eine Carbonfelge hat andererseits auch den Vorteil, dass man den Durchmesser sehr genau kontrollieren kann, weil der ja aus einer Form kommt. Und eine gute Carbonfelge hat eigentlich einen Durchmesser, der sehr, sehr präzise ist. Und da sitzt der Reifen eben auch stramm auf dem Felgenbett, ohne dass Gefahr besteht, dass der abplatzt. Also wir haben viele Tests gemacht und wenn du unsere Reifen auf einer NW-Felge, auf einer SIP-Felge oder so montierst, das ist gar kein Problem, auch tubeless. Aber jetzt gibt es manche Hersteller, die sagen, gut, wir machen jetzt eine moderne Hookless-Felge aus Aluminium, weil Aluminium natürlich billiger ist. Und da ist das Problem, dass der Durchmesser ein bisschen mehr variiert, weil die Felge gerollt wird. Und wenn du jetzt die Felge einen Millimeter zu lang machst, das Profil, bevor du sie rollst, dann wird der Durchmesser zu klein und das zu groß, meine ich. Und meistens macht man den Durchmesser eher zu klein, weil wenn er zu groß ist, dann lässt sich der Reifen nicht montieren. Und da beschwert sich der Kunde, vor allem wenn der Kunde eine große Fahrradfirma ist, die, sagen wir, 10.000 Reifen montieren muss, wenn die jetzt bei jedem Reifen mit Reifenhebern ansetzen müssen und so, das geht nicht und deshalb sind eben viele der OEM-Felgen etwas zu klein. Und das ist schon ein Problem natürlich, wenn du dann auch noch keinen Hook hast, dann kann der Reifen von der Felge fliegen. Also im Zusammenhang, zusammengefasst kann man sagen, Hookless ist kein Problem, wenn du eine hochwertige Felge mit ganz, ganz engen Toleranzen hast.
Nun hört man ja auch von, gerade von Carbonfelgenherstellern, die eben Hookless-Felgen anbieten, auch oft das Argument, dass das besonders aerodynamisch wäre. Was sagst du dazu?
Also, vielleicht. Andererseits hat zum Beispiel NW die Felgenwand stark verbreitert, um eben diesen Durchschlag, den Pinch Flat oder wie man das sagt, zu vermeiden. Und das funktioniert wirklich. Also ich habe mich gewundert, selbst mit Schläuchen drin, bei der NW-Felge fährst du im Gelände und hin und wieder setzt du auf und du denkst, ach du meine Güte, jetzt habe ich einen Platten und nichts passiert. Ne? Obwohl vom Gefühl her, du sagst, eigentlich war der Schlag genug, um den Schlauch jetzt durchzuschlagen. Aber eben die Felgenwand ist doppelt so breit wie normal und damit ist die Kraft natürlich, die auf den Schlauch haut, nur halb so groß. Und ja, im Prinzip, vielleicht braucht man bald das Tubeless gar nicht mehr. Aber das ist natürlich eine dermaßen, wie soll man sagen, Götterlästerung, dass ich das vielleicht besser nicht sage.
Gebt ihr eure Reifen grundsätzlich für Hookless-Felgen frei oder gebt ihr die für bestimmte Fabrikate frei oder wie ist das mit euren Reifen?
Wir geben sie eigentlich frei, weil wir nicht jedes Fabrikat testen können und vor allem auch nicht jede Serie. Es ist ja häufig so, gerade bei den billigeren Felgen, dass jede Serie wieder anders ist oder vielleicht sogar jede Felge. Weißt du, das ist einfach so eine große Streuung, dass du auf manchen Felgen den Reifen problemlos tubeless montieren kannst und auf anderen Felgen ist es also ganz schwierig und dann musst du erstmal extra Lagen Felgenband aufbringen und so weiter und so fort, weil das sonst einfach nicht sicher ist. Und das ist ein großes Problem in der Fahrradindustrie und das ist auch noch nicht gelöst. Wir arbeiten zwar mit anderen Felgen- und Reifenherstellern daran, jetzt ISO, also International Standards Organization, Standards zu schaffen, weil für Tubeless gibt es das noch gar nicht. Da macht das also jeder so, wie er will. Aber das Problem dann ist natürlich auch, werden die Standards eingehalten, weil die Streuung in der Serie eben gerade bei den nicht so teuren Produkten recht groß sein kann. Ne? Und im Prinzip sagen wir dem Kunden eben, du musst darauf achten, dass wenn jetzt der Reifen locker sitzt auf der Felge, dass du dann nicht tubeless fahren kannst. Wenn du also mit dem Kompressoren da ewig Luft reinpusten musst, bis der Reifen sitzt, dann ist das einfach zu locker und das ist nicht sicher. Da musst du, das ist das Risiko nicht wert. Da musst du erstmal ein paar Lagen Felgenband aufbringen. Und im Prinzip sollte es eben so sein, dass man den Reifen tubeless auch mit einer Standpumpe montieren kann. Mit dem Kompressor ist es vielleicht einfacher, aber der Kompressor sollte also nicht Notwendigkeit sein. Ne?
Du hast vorhin angesprochen, dass bei dem Buch es sehr geholfen hat, so ein bisschen rauszuzoomen. Und wenn wir jetzt noch ein Stück weiter rauszoomen, so ein bisschen auf die gesamte Gesellschaft, dann gab es hier in Westdeutschland eine ziemlich verheerende Flutkatastrophe in den letzten Wochen. Bei euch im Nordwesten der USA sieht es auch in den letzten Tagen alles andere als gut aus, oder? Kann man das so sagen?
Ja, also die Flutkatastrophe hat mich persönlich sehr betroffen, weil ich im Ahrtal groß geworden bin. Also mein Freund aus der Kindheit, bei seinen Eltern war 50 Zentimeter Wasser in der Wohnung. Und das war unser Nachbar. Zum Glück das Haus, wo ich aufgewachsen bin, das war ein bisschen erhöht, da stand das Wasser nur im Keller. Aber als man die Bilder sah, so, das sind die Strecken, wo ich zum ersten Mal Fahrrad gefahren bin und so. Das war schon, ja, was soll man sagen, das hat schon sehr betroffen. Ne?
Und nun habt ihr ja ich bin aktuell nicht ganz informiert, aber ihr habt vor ein paar Wochen und eventuell auch jetzt noch mit so einer Hitzewelle zu tun gehabt, oder?
Ja, wir hatten also, was war es, 43 Grad in Seattle vor ein paar Wochen, was also ein absoluter Rekord war. Und also hier ein bisschen weiter nördlich in Kanada war es sogar fast 50 Grad. Du sprichst auf die Klimaänderung an. Ich meine, die ist natürlich, die macht sich immer stärker bemerkbar. Im Prinzip wissen wir ja schon seit 25 Jahren, dass die ganze Verbrennung von Kohle und anderen Sachen, die Kohle enthalten, Öl und so weiter, also die CO2-Ausstoß, dass das Klima ändert und ändern muss auch, weil ich meine, das ist so, wie wenn du beim Reifen, sagen wir mal beim Fahrrad, mit dem Messer reinstichst und sagst, gucken wir mal, ob da jetzt die Luft rauskommt oder nicht. Ich meine, das kann dir jeder vorhersagen, dass die Luft rauskommen wird. Und so ist es eben auch, wenn du diese ganzen Treibhausgase in die Atmosphäre tust, da muss sich das Klima ändern. Das geht gar nicht anders.
Und ich würde trotzdem gern von dir wissen, obwohl das nach schwierigen Bedingungen auch fürs Radfahren klingt, ob du trotzdem in diesem Jahr eine, ganz kurz noch als Erlebnis, eine besonders schöne Ausfahrt gehabt hast bei dir in der Gegend, vielleicht als es nicht so heiß war.
Ja, haben wir natürlich. Ich meine, die Hitzewelle ist ein Problem, sagen wir mal, nicht fürs Fahrradfahren. Ich hoffe ja auch, dass das Fahrrad eigentlich die Lösung für dieses Problem mit darstellt, weil man eben mit dem Fahrrad ja doch, ich glaube nicht, dass jetzt elektrische Autos, die doppelt so viel wiegen wie die Benzinautos und damit im Prinzip ja auch doppelt so viel Energie brauchen, auch wenn die Energie vielleicht regenerierbar ist. Irgendwo müssen wir auch unsere Energie, unseren Energieverbrauch einschränken und nicht nur versuchen, jetzt umzustellen auf andere Energiequellen. Aber zurück zu den Ausfahrten. Ja, ich bin also mit Lael Wilcox zusammen in Oregon diese Oregon Outback Strecke gefahren und wir wollten eben sehen, wie schnell man die zurücklegen kann. Und ich habe also meine Bestzeit um 1:40 verbessert und Lael ist fast an den Rekord rangekommen. Das hat schon Spaß gemacht. Das war auch toll, dass man eben dieses Allroad-Bike auch mal in der Praxis wirklich bestätigt, weil ja 1:40 langsamer über 29 Stunden, also das ist 585 Kilometer von der Südgrenze von Oregon bis an den Columbia River, also bis an die Grenze nach Washington über Schotterstraßen. Das ist schon ein Haufen schneller und wir haben also wirklich gemerkt, die breiten Reifen rollen eben wirklich auf Schotterstraßen schneller. Also selbst von 42 mm auf 55 mm ist noch ein Riesenunterschied. Und dann natürlich einfach 29 Stunden lang Fahrrad zu fahren, ist immer ein Erlebnis. Morgens fuhren wir los, da war noch eine wie sagt man, Lunar Eclipse, eine Mondfinsternis. Und dann so bei Sonnenaufgang ging dann, ja, stieg überall der Nebel aus den Wiesen auf und dann später wurde es unheimlich heiß und dann in der Nacht durch die Berge zu fahren und so. Das sind Erlebnisse, die einfach, die man eigentlich braucht, einmal im Jahr.
Mindestens einmal im Jahr. Jan Heine aus Seattle macht ganz viele Dinge. Er gibt zum Beispiel die Zeitschrift Bicycle Quarterly heraus seit vielen Jahren. Er veröffentlicht entwickelt und verkauft unter der Marke René Airs Fahrradkomponenten und ab und zu veröffentlicht er auch ein Buch. Diesmal ist das Ein Rad für alles, die Allroad Bike Revolution. Das Buch ist erschienen im Covadonga Verlag und Jan unterstützt uns zusätzlich noch bei einem Geheimprojekt. Und das sieht nämlich so aus, dass Christian Bollert hier in diesem Podcast regelmäßig von so Langstreckenfahrten erzählt wird. Und am Anfang, da schüttelt er immer den Kopf. Aber wenn ich das richtig beobachte, das Kopfschütteln wird weniger. Und irgendwann, dann wird Christian sich auch auf so eine lange Tour vielleicht durch die Nacht begeben. Und für dieses Gespräch und auch dafür, dass du bei diesem Projekt mitwirkst, Jan, vielen Dank nach Seattle.
Vielen Dank auch. Und ich freue mich darauf, das Ergebnis des Projekts irgendwann zu sehen. Du musst ihn einfach mal zu uns hier in die Kaskaden schicken. Dann zeigen wir ihm mal, wie man das macht.
Und ich habe gelernt, einmal im Jahr muss man das machen, einmal im Jahr muss man auch das Jan-Heine-Sommergespräch machen. Deswegen vielen Dank für deine Zeit und für die Einblicke.
Ja, vielen Dank. Tschüss.